Danke, Madeleine. Du hast es eben schon gesagt, die Internationale Woche gegen Rassismus ist der Kontext für dieses Thema. Ich habe schon lange mit dem Timo den Termin heute vereinbart und Timo hat dann gesagt, ja hier, wir haben da die Woche, kannst du auch das Thema Rassismus machen, Abraham, viele Kinder, wirklich. Und die haben natürlich gesagt, natürlich, wirklich, na klar, Herausforderung, ich versuch's mal. Und jetzt freue ich mich mit euch heute Morgen dieses wichtige Thema anzuschauen. Wahrscheinlich können wir sagen, dass neben Sex und Gender das Thema Rassismus heute das meistdiskutierte Thema unserer Zeit ist. Ja, also wir erleben es auch täglich, dass Stürme von Argumenten und Konflikten jeden Tag wirbeln in Politik, in der Kunst, in der Wirtschaft, in den Medien und vor allem vorneweg auch in den sozialen Medien. Und wir erleben das ja so, dass jeder da irgendwie so seine Meinung zu hat und seine Erfahrungen einbringen will und auch vielleicht politisch mitdiskutieren will. Jetzt kann ich euch sagen, das werden wir heute Morgen nicht machen, politisch diskutieren. Wir sind heute hier in einer Kirche und wir glauben, dass die Bibel das Recht hat, diese Erfahrungen, die wir machen mit dem Thema Rassismus, zu deuten. Und die Bibel hat auch das Recht, unsere Einstellungen und unsere Haltungen zu diesem Thema zu hinterfragen und zu kritisieren. Und darum machen wir jetzt Folgendes, eine kleine Reise. Wir machen jetzt Folgendes, wir schauen uns zwei rassistische Vorfälle in der Bibel an und fragen uns, was ist da eigentlich passiert? Was sind die geistlichen Wurzeln hinter diesen Vorfällen? Und dann reden wir darüber, was es heißt, Buße zu tun, und wir werfen einen Blick in die Zukunft. Also ganz leicht, seid ihr bereit? Das ist der Fahrplan für heute Morgen. Vorfall Nummer 1, Paulus und Petrus in Antiochia. Der Vorfall spielt eigentlich nicht in Antiochia, aber Paulus und Petrus treffen sich in Antiochia und Paulus konfrontiert dann Petrus mit etwas, was wohl so in Jerusalem passiert ist. Und lass uns mal zusammen lesen aus dem Galaterbrief. Paulus erzählt da von diesem Vorfall. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so, wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Also, was war passiert? Paulus erzählt hier von einem Vorfall, der irgendwie so abgelaufen sein muss, dass Petrus Tischgemeinschaft mit Heidenchristen hatte, dann irgendwie Angst davor hatte, was passiert, wenn die Judenchristen davon Wind bekommen, und hat sich dann separiert, getrennt von seinen heidenchristischen Freunden. So, jetzt muss man dazu wissen, um diesen Vorfall einordnen zu können, dass für einen Juden Tischgemeinschaft mit Heiden etwas war, was eigentlich nicht denkbar war in der Zeit, ja. Also selbst für Petrus war, selbst nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, war das immer noch was er sich absolut nicht vorstellen konnte, dass auch die Heiden jetzt einfach so einbezogen sind in das Heil durch Jesus Christus. Ja? Und ich denke, uns fällt es heute unglaublich schwer, diese Kluft, die da geherrscht hat, zwischen Juden auf der einen und Heiden auf der anderen Seite nachzuvollziehen. Für uns ist es ganz schwer, diese Kluft nachzuvollziehen. Und wir müssen unbedingt sagen, dass das Alte Testament solch eine Kluft zwischen diesen beiden Nationen nicht gebilligt hat, ja, sondern das Alte Testament bekräftigt, dass Gott ein Ziel, einen Plan, eine Absicht für die Heiden hatte, nämlich indem er die Juden erwählte und segnete und wollte, dass sie zum Segen für alle Geschlechter auf der Erde werden. Und John Stott, Theologe, der schreibt jetzt in diesem Kontext: Die Tragödie bestand darin, dass Israel diese Lehre von der Erwählung zu einer Lehre der Bevorzugung verdrehte, von Rassenstolz und Hass erfüllt wurde, die Heiden als Hunde verachtete und Traditionen entwickelte, die sie voneinander fernhielten. Also das ist der Kontext, also richtig krass. Und was hat Petrus gebraucht? Also was hat Petrus gebraucht, dass er am Ende des Tages dann doch Tischgemeinschaft mit Heiden hatte? Er hat ein ganz deutliches Reden Gottes in seinem Leben gebraucht. Das ist diese Geschichte in Apostelgeschichte 10, die Geschichte davon, wie Cornelius zum Glauben kommt und Petrus braucht ein deutliches Reden, er braucht Visionen, er braucht ein Reden des Heiligen Geistes, dass er fähig wird und in der Lage wird zu sagen, ja, auch Heiden können gerettet werden. So, das hat er dann begriffen, aber jetzt gab es eine Fraktion von Judenchristen, die gesagt haben, nee, so ganz einfach, also nur durch Glaube und Gnade, nee, das kann nicht sein, wenigstens beschneiden müssen sie sich, dieses Werk müssen sie machen, um gerettet zu werden. Ja, das war so die Meinung und Petrus hat jetzt Schiss, dass sie das mitkriegen, ja, dass er Gemeinschaft hat mit den Heidenchristen und dann, was passiert jetzt bei diesem Vorfall? Petrus verfällt in sein altes rassistisches Muster. Petrus handelt rassistisch. Er separiert, er sondert sich ab aufgrund unterschiedlicher Abstammung. So, und das wirft Paulus ihm jetzt vor. So, was, unsere Frage, was sind die geistlichen Wurzeln für diesen Vorfall? Warum passiert das? Ich habe mich mit diesem Text auseinandergesetzt, lange, und ein Zitat gefunden von Timothy Keller. Timothy Keller, großer Theologe, leider letztes Jahr verstorben, immer eine Empfehlung wert. Und er schreibt etwas zu diesem Text, ein Zitat. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Reise, okay? Ich habe echt ein paar Stunden gebraucht, um das wirklich so zu begreifen, was er meint. Timothy Keller schreibt, Christen, die dem Rassismus verfallen, vertrauen zumindest in einem Teil ihres Lebens weiter auf Werkgerechtigkeit. Ihr Herz widersetzt sich immer noch der Gnade und sucht nach Wegen der Selbstrechtfertigung. Warum? Warum, Timothy Keller, kannst du sowas Krasses behaupten? Warum siehst du da diesen Zusammenhang? Er erklärt es und er führt dazu seinen Lehrer, einen anderen Theologen, Richard Lovelace, ins Feld. Und Richards These, okay, ihr müsst jetzt mitkommen mit mir auf diese Reise. Richards These ist folgende. Er geht davon aus und sagt, die meisten Christen haben nicht wirklich verstanden, dass wir aus reiner Gnade gerettet sind. Die meisten Christen haben nicht wirklich verstanden, ins tiefste ihres Verständnisses und ihrem Handeln, dass wir nur aus reiner Gnade allein gerettet sind. Und er geht dann weiter und sagt, so, wenn ein Mensch sich nicht grundsätzlich aus reiner Gnade und Liebe von Gott angenommen weiß, was passiert dann, dass es ein Mensch am Ende entsteht, der zutiefst verunsichert ist? Warum? Weil ein Mensch, der sich nicht aufgrund von Gnade und Liebe angenommen weiß, immer noch denkt, er müsste sich aufgrund seines Verhaltens irgendwie was bei Gott verdienen, dass er doch angenommen ist. Er muss irgendwie auf seine eigene Leistung vertrauen. Und das, sind wir mal ehrlich, wir sind alle keine Engel. Wir sind eben nicht nur die liebenswerten Menschen. Und das ist das Problem, dass wir das alle zutiefst in uns wissen. Und wenn wir anfangen wollen, darauf zu vertrauen, dann bleibt am Ende ein zutiefst verunsicherter Mensch. Und er sagt, das Ergebnis von dieser Unsicherheit ist, dass Menschen arrogant werden, stolz werden oder anfangen, sich selbst zu hassen, sich zu schämen dafür, übermäßig Kritik äußern an anderen Menschen oder eben rassistisch sind. Rassistisch sind. Warum? Weil Rassismus eine Form davon ist, auf andere Menschen hinabzuschauen und sich selbst dadurch ein bisschen besser zu fühlen. Rassismus ist eine Form, auf andere Menschen herabzuschauen und seinem Selbstwertgefühl ein bisschen aufzupolstern. Und jetzt habe ich euch von Lovelace selbst ein super Zitat mitgebracht, okay? Ihr müsst euch jetzt anschnallen, da schlackert ihr mit den Ohren. Ist genial, es ist genial. Er sagt über diese Menschen, sie hassen von Natur aus andere kulturelle Stile und andere Ethnien, um ihre eigene Selbstsicherheit zu verstärken und ihre unterdrückte Wut abzureagieren. Sie fixieren sich auf ihre Herkunft, ihre Zugehörigkeit zu einer Partei und ihre Kultur als Mittel der Selbstbestätigung. Die Kultur wird angezogen, als wäre sie eine Rüstung gegen Selbstzweifel, aber sie wird zu einer geistigen Zwangsjacke, die sich an das Fleisch, also an die eigenen Werke, klammert und nur durch den umfassenden Glauben an das rettende Werk Christi entfernt werden kann. Ist genial, oder? Ich meine, wow! Rüstung gegen Selbstzweifel, geistige Zwangsjacke. Ey, wow, rhetorisch, genial. Also, ey, ich finde das so genial. So, also, heftig. Und was wir brauchen, ist einen umfassenden Glauben an das rettende Werk Christi. Um davon, von dieser Zwangsjacke, befreit werden zu können. So, Paulus, kommt zurück zu dem Text. Paulus sieht das auch richtig heftig. Lass uns mal lesen, Paulus' Reaktion. Paulus schreibt, als ich nun sah, dass sie, also Petrus und Kohorten, den richtigen Weg verlassen hatten. Den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt. So, Paulus sagt nicht, Mensch, Petrus, waren versehen, nicht so schlimm, jeder ist mal ein Rassist. Nee, das sagt Paulus nicht. Paulus sagt, Petrus, mein lieber Freund, bei aller Liebe, du hast den wahren Weg verlassen. Boom, bam. So, und das sagt er in aller Gegenwart zu Petrus. Unangenehm, gell? So vor der ganzen Gemeinde. Aua. Du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Es stimmt, unsere Herkunft nach sind wir Juden, wir sind keine Sünder, wie die Menschen heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, und jetzt kommt, Theologen sagen, das ist die zentrale These des Galaterbriefes. Darum geht es, Paulus, in dem ganzen Brief, Vers 16, was er jetzt ein paar Mal betont, damit es auch wirklich jeder versteht. Wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, wenn wir möchten, vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, an alle, bitte versteht's, ich wiederhole es nochmal, nur auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus möglich. Also Paulus bringt das in Verbindung und Paulus ist das richtig, richtig ernst. Paulus wirft dem Petrus vor, hey, mein lieber Freund, du hast noch nicht ganz verstanden, was es heißt, dass du nur aufgrund deines Glaubens auf Gnade allein vor Gott angenommen bist. Und für Paulus ist das super ernst. Für Paulus ist der Meinung, dass die Rechtfertigung vor Gott durch Glauben allein die DNA des christlichen Glaubens ausmacht. Und das ist der Grund, warum Paulus ständig mit Abraham argumentiert. Also wenn wir mal so gucken, Römer Kapitel 4, Abraham war der erste Mensch, von dem explizit in der Bibel steht, dass er aufgrund seines Glaubens von Gott angenommen wurde. Und Paulus sagt, und deswegen wird er jetzt zum Vater von allen Menschen, die das ebenfalls tun. Egal welche Hautfarbe, egal was sie essen, egal wo sie groß geworden sind, wo sie herkommen, zu welchem Volk sie gehören, alle, die das in Anspruch nehmen, gehören zu einer neuen Familie. Alle sind jetzt Kinder Abrahams. Paulus schreibt in Römer 4, bringt er das mal so auf den Punkt, das ganze Kapitel argumentiert er darum, ein Vers, denn Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind, und denen darum, genau wie ihm, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Vater Abraham, er ist unser Vater, weil er der Erste war, der durch Glauben gerecht gesprochen wurde. Allein aus Gnade, als Geschenk von Gott. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der Punkt. Jemand, der weiß, dass ihm alles geschenkt ist, der kann nicht auf andere Menschen herabschauen. Jemand, der weiß, dass ihm alles geschenkt ist, der kann nicht auf andere Menschen herabschauen. Und meine Frage an dich ist, hast du die Gnade Gottes wirklich verstanden und ergriffen? Vorfall Nummer zwei. Kollege Jonah. Jonah, ich habe jetzt nicht genug Zeit, um leider nicht die ganze Geschichte zu erzählen und auf jedes Detail einzugehen. Jonah war ein Prophet, Nordreich von Israel, hat gewirkt um 750 vor Christus. Okay, muss man sich jetzt merken, 750 vor Christus. Jonah hat da gelebt, Gott redet zu Jonah. Sagt Jonah, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Nämlich, du sollst nach Ninive gehen, die größte Stadt der damaligen Zeit, und du sollst das Evangelium verkünden. Du sollst diese Bewohner von Ninive aufrufen zur Buße und ihnen sagen, sie sollen umkehren von ihren bösen Wegen, damit ich mein Gericht nicht an ihnen ausführe. So, cooler Auftrag. Was macht Jona, wenn da Ninive ist? Jona geht hier lang. Vollgas, sofort, ohne zu, bam, ohne irgendwie noch darüber zu reden, mit Gott zu verhandeln, voll in die Richtung. Und jetzt, ja, warum macht er das? Warum macht Jona das? Also kann ich sagen, okay, vielleicht aus Angst, sagen einige. Ja, Jona hatte einfach Schiss, der hatte Angst. Die Assyrer, die waren echt schon so ein richtig widerlich gewalttätiges Volk. Und ja, okay, da hat er irgendwie Angst, dahin zu gehen oder sowas. Aber das, meine Lieben, ist wirklich nicht der einzige Grund. So, was passiert? Jona über Umwege kommt dann irgendwie doch nach Ninive. Er predigt, er sagt, liebe Leute, kehrt um, sonst wird etwas Schlimmes passieren. Und das Unmögliche geschieht, die Menschen kehren um. Die Menschen kehren um, sie ändern ihr Verhalten und Gott beschließt, die Stadt nicht zu vernichten. So, wie reagiert Jona? Ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, das ist schon eine krasse Geschichte. Überleg mal, Gott redet zu dir und sagt, geh nach Berlin, predige. So, meinetwegen prangere die soziale Ungerechtigkeit an. Und wenn die Stadt nicht umkehrt, du gehst zum Bürgermeister und zu den Stadträten und du schreist runter von der Fernsehkugel und auf einmal verändert sich wirklich was. Und man tut Buße und die Menschen verändern sich. Ja, wie würdest du reagieren? Sag mal, wie würdest du reagieren? Party, du würdest dich erstmal zwicken und denken, hey, wie geht das? Vielleicht würdest du auch sagen, boah, Jesus, du bist so stark, Halleluja, Geist Gottes, was durch dich möglich ist, unglaublich und so. Wie reagiert Jona? Wie reagiert Jona? Lass uns anschauen. Das aber missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun Herr, Mensch, ich bin so eine arme Sau, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, Jona, ist es recht, dass du so zornig bist? Ich meine, was für eine skurrile Geschichte. Überlegt mal. Also man versteht das ja nicht. Ich habe diese Geschichte neulich meiner fünfjährigen Tochter vorgelesen. Ja, ich habe mit ihr darüber geredet und die schaut mich an. Papa, das verstehe ich nicht. So nach dem Motto, Papa, ey, ist der Panne? Ist der nicht mehr ganz frisch in der Birne? Warum ist der traurig darüber, dass Gott tausende Menschen verschont? Ja, das war die Frage dahinter. Und also, ja, warum? Ja, die Antwort steht nicht in den Kinderbibeln. Ja, warum? Warum ist Jona traurig darüber? Die Antwort ist, weil in diesem Moment der ganze Rassismus, der in Jona drin gesteckt hat, rausschwappt aus ihm. Jona war ein Rassist und deswegen ist er traurig darüber. Deswegen ist er traurig darüber. Jona ist bereit, sich lieber die Pulsadern aufzuschneiden, ist selbstmordgefährdet. Aber was er nicht will, ist, dass diese Menschen gerettet werden. Und warum? Warum war das so? Jona war stolz auf seine Nationalität. Er war stolz auf sein Volk. Und jetzt muss man Folgendes wissen. Die Assyrer waren nicht irgendein Volk, sondern das waren Feinde von Israel. 750 ungefähr hat Jona gewirkt. 722 vor Christus fallen eben diese Assyrer im Nordreich von Israel ein und machen alles platt und führen zehntausende Menschen in die Gefangenschaft. Hosea, auch ein Prophet in der Bibel, Kollege von Jona, selbe Zeit gelebt, wirkt um dieselbe Zeit. Was kündigt Hosea in seiner Prophetie an, dass irgendwann die Assyrer kommen werden und das Volk Israel verschleppen werden? Wahrscheinlich hat Jona genau diese Prophetie gekannt. Und Jona steht jetzt vor der Situation, dass er weiß, wenn Gott die verschont, dann wird mein Volk irgendwann leiden. Das ist der historische Kontext. Und Jona war stolz auf seine Nationalität. Er war stolz auf sein Volk. Er war stolz auf sein Erbe. Und dieser Stolz auf sein Volk hatte sich verkehrt. Weil er stolz auf sein Volk war, war er zutiefst besorgt um die nationale Sicherheit von Israel. Und diese eigentlich gute Sache, diese Liebe zu seinem Volk, hat sich umgewandelt zu Rassismus. Seine natürliche und gute Liebe zu seinem eigenen Volk war zu Rassismus geworden, weil er die Vernichtung seiner Feinde wollte und nicht ihre Rehabilitation. Warum? Weil seine Liebe zu seinem Land zu einem Idol geworden ist. Oder in anderen Worten, in meinen Worten, Jona war seine nationale Identität wichtiger als seine geistliche Identität. Seine geistliche Identität wäre ja eigentlich die gewesen, zu sagen, ich bin Nachfahre von Abraham. Ich bin Nachfahre von dem Mann, von dem es heißt, dass jeder aus Glauben gerettet werden kann. Ich bin Nachfahre von dem Mann, von dem gesagt wird, dass seine Nachkommen sollen zum Segen werden für alle Völker, eben auch ich als Jude. Aber was macht Jona? Er setzt seine nationale Identität, seine berechtigten Sicherheitsinteressen für sein Land über seine geistliche Identität. Das ist die geistliche Wurzel für sein Verhalten. Wie können wir Buße dafür tun? Wie können wir Buße dafür tun? Das Gute ist, unsere einzige Hoffnung ist, dass Jesus für meinen und unseren Rassismus am Kreuz gestorben ist. Ich habe ganz bewusst geschrieben, für meinen und unseren Rassismus. Es gibt ja immer eine individuelle Form von Rassismus. Irgendwas, was ich falsch mache, wie ich jemanden rassistisch behandle, falsch behandle. Und ja, Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Ja, ich kann dafür ans Kreuz gehen und Jesus um Vergebung bitten. Für meinen individuellen Rassismus. Aber es gibt ja auch eine Form von gesellschaftlichen Rassismus. Es gibt eine Form von strukturellen, von wirtschaftlichen, von institutionalisierten Rassismus. Und wenn Buße bedeutet in der Bibel nie nur um Vergebung zu beten. Buße bedeutet in der Bibel immer umzukehren und einen anderen Weg zu gehen. Und wenn wir das ernst nehmen beim Thema Rassismus, dann müssen wir uns fragen, wie können wir einen anderen Weg gehen als Individuum, aber auch als Gesellschaft, als Gemeinde, als Gruppe, auf meinem Arbeitsplatz, in unserer Gesellschaft, in meiner Nachbarschaft. Schau, ich habe neulich auf so einem Pastorenkreistreffen habe ich einen Bruder aus Äthiopien getroffen. Er ist groß geworden in Deutschland, ist Teil von einem Leitungsteam einer Gründung in München. Und ich habe mit ihm Mittag gegessen und ich wusste, ich muss über dieses Thema predigen. Und habe gefragt, hey, sag mal, wie erlebst du Rassismus? Und er sagte so, ja, weißt du, was mich richtig nervt, ist, wenn die Leute mir gratulieren, dass ich gut Deutsch spreche. Ja, und ich saß da so und habe gedacht, oh, das ist mir auch schon passiert. Ich habe Altgriechisch gelernt und weiß, wie schwierig es ist, so eine Sprache zu lernen. Und Deutsch, Altgriechisch, sehr ähnlich. Und ich freue mich immer, wenn jemand Deutsch lernt und das auch noch gut hinkriegt, weil ich war, also Griechisch, das war echt hart. Und ich sage, ja, irgendwie nervt das, weil ich bin groß geworden in Deutschland. Und wenn jemand irgendwie seit 2 Jahren hier ist, dann ist das vielleicht ein Kompliment, aber mich verletzt das irgendwie. Fand ich voll gut, fand ich irgendwie voll konkret, fand ich voll hilfreich. Und dann hat er noch was gesagt. Er hat gesagt, Philipp, und weißt du, was ich mir wünschte für die Gemeinde, ist, dass meine Hautfarbe und meine Herkunft einfach überhaupt keine Rolle spielen würde. Und warum? Begründung, sagt er, ja, weil wir doch alle eine neue Identität in Jesus Christus haben. Sagt er als Begründung. Und ich saß da und guckte, wow, ey, in einem Satz, ja, die ganze Theologie auf den Punkt gebracht, wir sind ein neues Volk, wir sind Nachkommen, wir sind eine neue Identität. Und was er sich einfach wünscht, ist, dass wir dieser Identität entsprechend leben und das andere keine Rolle mehr spielt. Und er sagt aber auch, ey, Philipp, aber ganz ehrlich, mit euch deutschen Gottesdienst zu feiern, ey, das ist so schwer. Also, er sagt ganz ehrlich, aber es gibt eben Unterschiede und ja, und wir müssen darum kämpfen, dass es eben nicht sichtbar wird, also wir müssen für diese Einheit kämpfen, aber das ist auch schwierig, es gibt eben Unterschiede. Ja, er hat so richtig so diesen Kampf veranschaulicht. In Passau weiß ich von einem Restaurant, wo Ausländer schlechter bezahlt werden in der Küche als Deutsche, die genau denselben Job machen. Struktureller Rassismus. Wie können wir dagegen vorkommen? Oder was motiviert uns, diesen Kampf aufzunehmen? Was kann uns motivieren? Was uns motivieren kann, ist die neue Schöpfung. Ist die neue Schöpfung. Als Christen haben wir wundervolle Zukunftsaussichten. Wir glauben daran, dass Jesus wiederkommen wird und dass er aus dieser Welt eine neue Schöpfung erschaffen wird. Das ist das, was wir glauben. Wir glauben daran, dass Gott eines Tages alles neu machen wird. Und das beinhaltet, dass Menschen aus unterschiedlichsten Nationen, mit unterschiedlichsten Hautfarben, mit unterschiedlichsten Herkünften zusammen einmal Gott loben werden im Himmel. Und das bedeutet nicht, dass Unterschiede keine Rolle mehr spielen, sondern dass die Feindschaft aufgrund dieser Unterschiede, die Feindschaft zwischen den Völkern keine Rolle mehr spielen wird. Und das ist schon im Alten Testament, wird es an jeder Ecke und Ende prophezeit, im Jesaja-Buch, wenn es steht, ich segne euch Ägypten, ihr seid mein Volk, die Ägypter, ich segne euch Assyrien, ich habe euch geschaffen, ich segne euch Israeliten, ihr gehört zu mir. Schon im Alten Testament. Und Matthäus sieht diese Prophezeiung durch Jesus erfüllt, wenn er über Jesus sagt in Matthäus 12, er ist der, der Verheißene. Er ist der, auf den die Völker hoffen und von ihm Gerechtigkeit erhoffen. Und jetzt lass uns mal lesen, Stelle aus der Offenbarung über diese neue Schöpfung. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. In die neue Schöpfung. Wow, oder? Ich finde das so schön. Da steht nicht, im Himmel gibt es nur noch deutsche Küche. Zum Glück nicht, gell? Im Himmel sehen alle gleich aus oder so. Nee, nein. Und man wäre ja auch wirklich nahe zu denken, dass das im Himmel keine Rolle mehr spielt. Warum sollte sich Gott gegen seine gute Schöpfung stellen? Das wird alles noch da sein im Himmel. Aber die Feindschaft wird nicht mehr da sein und wir werden uns erfreuen über die Unterschiedlichkeit. So, und jetzt kommt der Punkt. Vielleicht kennst du das Konzept des schon jetzt und noch nicht. Zumindest ich habe da mal vor ein paar Jahren drüber gepredigt. So, vielleicht kennst du das noch. Schon jetzt und noch nicht. Das Konzept des schon jetzt und noch nicht sagt aus, dass durch das Kommen von Jesus einiges von Gottes zukünftigen Reich schon jetzt erlebbar ist. In der Gemeinde, in dem Bereich von Gottes Herrschaft. Und wir müssen das übertragen, eben genau auch auf diesen Punkt. Also wenn es einmal so sein wird, dass wir alle zusammen im Himmel uns begegnen werden, die Feindschaft keine Rolle mehr spielen werden, wir gemeinsam Gottesdienst feiern werden, dann ist es unsere Aufgabe, das schon jetzt möglichst erlebbar zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Weil wir glauben, dass das sowieso einmal passieren wird. Jetzt denkst du, ist vielleicht ein bisschen, hey, wie kommst du da drauf? Ich habe die letzte Zeit, höre ich viel Ken Follett. So, also höre ich eigentlich schon seit Jahren immer mal wieder. Ken Follett, Jahrhundertsaga, super coole Romane. Und der letzte Teil von der Jahrhundertsaga spielt die Bürgerrechtsbewegung USA. Und ich höre das manchmal so und auf einmal höre ich, er zitiert da auch, bringt viel von diesen Reden von Martin Luther King und von den Bürgerrechtlern. Und dann höre ich auf einmal, hä? Wieso argumentiert der so viel mit der Bibel, der Kerl? Man kann sagen, war irgendwie eine andere Zeit. Aber der hat so richtig viel genau so argumentiert, dass irgendwann mal etwas sein wird. Und unsere Aufgabe ist es, das im schon jetzt erlebbar zu machen. Und wisst ihr was? Ich habe mal einen Teil seiner berühmten Rede von der I Have a Dream Rede in Washington ausgeschnitten und euch mitgebracht. Und wir hören das jetzt gemeinsam an. Die Übersetzung könnt ihr lesen und achtet mal darauf, wie der argumentiert und wie ernst er das Ganze nimmt. Lass uns mal reinhören.
I have a dream that one day every valley shall be exalted. And every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain. And the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, My Country, Tears of Thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Das ist genial, oder? Also das ist das Ende von dieser berühmten Rede. Und jetzt, wie hat er argumentiert? Der zitiert Jesaja, diese eschatologischen Zukunftsaussagen von Jesaja, dass eines Tages die Berge eingeebnet sind und eine neue Schöpfung und die Herrlichkeit Gottes sich zeigen wird. Ja, na klar spielt das in der Zukunft, na klar redet Jesaja davon, von der Zukunft. Und Martin Luther King sagt jetzt, und das ist der Glaube. Dieser Glaube an diese neue Schöpfung befähigt uns im Hier und Jetzt gegen Rassismus zu kämpfen, füreinander einzustehen, gemeinsam unterwegs zu sein. Der hat das voll ernst genommen. Und dieses, when all, er betont das so, when all children of God. Es ist so, boah, wir sind echt die, wie nennt man das, diese Haare und so. Also, wow, geht um Wahnsinn, diese Kraft. Der hat das richtig ernst gemeint. Nehmen wir Gott beim Wort. Glauben wir, dass er diese neue Schöpfung zu uns bringen wird und dass wir das im schon jetzt, hier und heute erlebbar machen. Dann lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich preise dich von ganzem Herzen. Du liebst alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, wie sie aussehen, welche Sprache sie sprechen. Und du hast einen Plan mit dieser Welt, dass wir einmal alle zusammen vor dir, vor deinem Thron stehen werden. Wir werden dich loben und dich preisen. Und wir werden frei sein, wie Martin Luther King das gesagt hat. Wir werden frei sein von allem Stolz, von allem Egoismus. Wir werden frei sein von allen Ängsten, von jeden geistlich bösen Wurzeln für Rassismus. Wir werden frei davon sein. Und Jesus, hilf uns, Buße zu tun. So wie der Psalmist sagt, nicht nur für die Bekannten, sondern auch für meine unbekannten Sünden Buße zu tun. Jesus, ich bete, vergib uns, wo wir rassistisch unterwegs sind. Und hilf uns, es anders zu machen, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Hilf uns, einen Unterschied zu machen mit dem Glauben daran, dass wir das, was einmal sein wird, im schon jetzt erleben können. Danke, Jesus, dass du uns dabei hilfst. Und mach uns wach, mach unsere Augen auf und rüttel uns wach. Amen. Amen. Ja, ich möchte dich noch segnen. Steh gerne dazu auf, ich werde dich segnen. Ich segne dich im Namen des Vaters, der in Jesus Christus auch dein Vater geworden ist. Ich segne dich im Namen des Sohnes, der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Ich segne dich im Namen des Heiligen Geistes, der in dir lebt und dir versichert, du bist ein Kind Gottes. Und so segne dich Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.